Hallihallo zusammen, Michael Kubilos hier, Creative Director bei OMT GmbH und wenn ihr meine hübsche Stimme hört, kann das nur eins bedeuten und zwar, wir haben wieder Fragen von euch beantwortet. Vielen Dank an alle, die uns so reichliche Fragen eingeschickt haben. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne weitere an de. Wir werden versuchen, in der nächsten User-Session die zu beantworten. Und jetzt geht es los mit Fragen über künstliche Intelligenz, über Werbung, über YouTube, Pinterest, was ihr euch alles vorstellen könnt. Los geht's! OMT.
Ich glaube, jeder, der das heute noch nicht nutzt, der hängt echt hinten dran und sollte sich Gedanken machen, ob er auf Dauer wettbewerbsfähig ist. Das hat dann nicht unbedingt was mit Ersetzen zu tun, sondern mit Produktivitätssteigerungen und ja, vielleicht auch Geschäftsmodelle zu ändern, beziehungsweise Preismodelle zu ändern.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Mario, danke, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, um ein paar Fragen zu beantworten. Wir fangen direkt an. Frage 1. Wir haben viel über die Zölle von Donald Trump gegenüber der gesamten Welt gehört. Wie stellst du dir vor, dass sie den Online-Marketing-Markt beeinflussen wird oder vielleicht schon tut?
Ja, spannende Frage. Bevor ich aber auf die Frage eingehe, möchte ich mich ganz kurz an der Stelle mal bei allen Teilnehmern bedanken, bei all unseren Usern, die die Fragen eingereicht haben. Sehr spannende Fragen dabei. Teilweise habe ich wirklich drüber nachgedacht, wie seid ihr darauf gekommen? Nichtsdestotrotz versuche ich, jede dieser Fragen zu beantworten oder zumindest mal meine Meinung auf das jeweilige Thema zum Besten zu geben. Und wir können gerne darüber diskutieren. Ich werde versuchen, zu der einen oder anderen Frage einen LinkedIn-Post zu machen und bin sehr gespannt, was ihr dann dazu sagt. So, jetzt komme ich zur ersten Frage. Wir haben viel über die Zölle von Donald Trump gegenüber der gesamten Welt gehört und inwieweit das den Online-Marketing oder den Online-Marketing-Markt beeinflusst. Also so ein Handelskrieg, der macht sich ja direkt auf der oder an der Börse bemerkbar. Wie ist jetzt der direkte Einfluss auf den Online-Marketing-Markt? Ich würde sagen, aktuell ist er noch nicht zu spüren, zumindest nicht bei mir. Es gibt sicherlich ein paar Player da draußen, die genau in dieser Konstellation zwischen USA und vielleicht Deutschland, Europa interagieren, mit Import, Export, Waren dort beziehen, vielleicht genau in diesem Zielmarkt verkaufen. Vielleicht haben die schon was gespürt. Im Gegensatz zu anderen Themen, die in den letzten Jahren passiert sind, ist bei mir noch nichts angekommen. Ich muss aber immer dazu sagen, wenn die Wirtschaft unter etwas leidet, und wir sind ja gerade in einer Rezession, wobei ich jetzt gehört habe, dass das letzte Quartal endlich wieder ein Wachstum stattgefunden hat, aber weil es ist ja deutlich zu spüren, dass weniger investiert wird. Und an was sparen die Firmen in dem Moment am meisten, wenn eine Rezession auf dem Markt oder wenn eine Rezession gerade vonstatten geht? Das ist Marketing an Personal und Fortbildung. Und ja, wir beim OMT spüren eigentlich alles drei, vor allem das Thema Fortbildung und Marketing-Ausgaben. Bei uns im Agenturfinder zum Beispiel, dass weniger Anfragen reinkommen oder längere Sales-Zyklen gerade am Laufen sind oder dass man es halt deutlich spürt in der Agenturwelt. Sollte das eskalieren, kann das meiner Meinung nach auch für die USA nur schädlich sein. Aber da bin ich vielleicht weltpolitisch nicht bewandert genug. Bin mir auch nicht immer ganz sicher, was der Herr Trump mit seinen Dingen und Schwankungen und so weiter dann auch da manchmal so versucht zu provozieren oder was seine Absicht ist. Nichtsdestotrotz, wenn es dann zu einer weltpolitischen Krise kommt, Aktienkurse einbrechen, dann werden die Leute wieder vorsichtiger und dann wird genau wieder das passieren, was jetzt auch schon im Gange ist. Wir spüren ganz deutlich, dass wenig Geld für Fortbildung ausgegeben wird, dass wenig Geld in Marketing investiert wird. Man versucht, die Gelder zusammenzuhalten. Und das wird natürlich dann auch auf den Online-Marketing-Markt einen Einfluss haben. Die Leute sind weniger kauffreudig, ja, das Geld sitzt nicht so locker. Das werden die E-Commerces dieser Welt spüren. Wir werden natürlich weniger Ausgaben der Firmen im Thema Investitionen in Online-Marketing, in neue Webseiten und so spüren. Das sind ganz normale Prozesse, die dann einsetzen, immer dann, wenn die Weltwirtschaft irgendwie negativ getroffen wird. Das war wahrscheinlich, als die Internetblase Anfang 2000 geplatzt ist. Das war, als die Lehman-Geschichte losging. Das ist jetzt sicherlich nach Corona spürbar, jetzt in der Rezession. Und vielleicht habe ich auch noch eine dieser Phasen ausgelassen, aber so alle gefühlt 10 Jahre passiert das ja. Und dementsprechend glaube ich, dass aktuell wir vielleicht mit einer Verlängerung der Rezession rechnen müssen, wenn das wirklich alles so kommt und der gute Kerl da an seinen Plänen festhält. Ich habe gehört, das eine oder andere ist noch ausgesetzt und wird noch verhandelt und nur ein bisschen gedroht und wieder zurückgedreht und so weiter. Tatsächlich glaube ich, dass nicht so viel passieren wird. Lange Einschätzung, nichtsdestotrotz, Ich glaube, ein Thema, mit dem wir uns indirekt schon alle ein bisschen beschäftigen sollten, auch wenn wir aktuell wahrscheinlich auch ein bisschen andere Probleme haben. Aber ja.
Ja, danke für deine Einsichten, Mario. Ich mache mal weiter. Am Anfang dieses Monats, in Klammern Mai, hat Pinterest anscheinend eine große Reihe an Pinterest-User-Accounts geblockt und gelöscht, was natürlich viel Ärger unter den Usern generiert hat. Unter anderem, weil Pinterest keine klare Begründung gegeben hat. Außer um zu sagen, dass es gewisse Richtlinien hat und diese folgen. Konntest du etwas in deinen Analytics sehen oder wurden deutsche User verschont?
Das Thema Pinterest ist so gar nicht meins. Also ja, ich fand es immer wieder spannend. Es gab auch mal eine Zeit, da haben wir ein eigenes Konto aufgemacht. Es gibt eine Menge Geschäftsmodelle, die sehr von Pinterest profitieren können. Aber tatsächlich, um diese Frage zu beantworten, muss ich selbst erstmal ein bisschen googeln, was ist denn da überhaupt los gewesen. Und ich habe nicht viel gefunden. Ich weiß nicht, wieso und warum das bei dem Fragesteller jetzt aufgeplatzt ist. Tatsächlich ist es bei mir noch gar nicht angekommen, dass das passiert ist. Allerdings sind wir auch nicht so tief in dem Pinterest-Game drin, haben ab und zu mal Berührung und ich muss an der Stelle passen. A, hat Pinterest ja scheinbar keine Begründung gegeben. Sie haben ein bisschen aufgeräumt. Es ist aktuell schlecht ableitbar, was da passiert ist, aber war es wirklich eine große Masse? Dafür war der Aufschrei zu klein oder Pinterest bei uns in der Bubble, in der deutschen Online-Marketing-Bubble, tatsächlich nicht gut genug positioniert. Ja, tatsächlich kann ich nicht viel dazu sagen und manchmal hätte ich gerne, dass Pinterest eine bessere Relevanz hat, weil ich viele Dinge gut finde bei Pinterest, aber tatsächlich habe ich hier keine Meinung zu und dementsprechend kann ich auch nicht viel sagen.
Ja, also am Anfang war der Verdacht natürlich KI, weil momentan KI in aller Münde ist. Aber bis dato, soweit ich weiß, haben die sich nicht dazu gemeldet, außer dass sie jetzt ein paar Konten wieder hergestellt haben und sich entschuldigt haben, aber nie wirklich erklärt haben, was da los war. Gut, viele Werbeplattformen, wie YouTube zum Beispiel, bieten an, dass deine Werbung nicht bei Videos ausgespielt werden, die Gewalt oder Drogenkonsum zum Beispiel darstellen. Wann glaubst du, ist es schlau, an diesen Orten Werbung zu schalten? Und ist es vielleicht sogar ein kleiner Geheimtipp, weil viele Brands Angst haben, Werbung auf diese Videos zu schalten?
Ich glaube, das hängt an zwei Sachen. Punkt eins ist, was verkaufe ich denn, wenn ich Gewaltprävention vielleicht verkaufe? Oder ja, ich will jetzt nicht darauf eingehen, dass jemand auch davon profitieren kann, wenn Gewalt oder Drogen, weil sie selbst irgendwie etwas dazu verkaufen, zum Beispiel Utensilien, mit denen man Drogen zu sich nehmen kann. Ja, dann kann das natürlich Sinn machen, aber Leute, ganz ehrlich, ich lasse von diesen ganzen Themen die Finger, deswegen will ich mich da auch gar nicht so reindenken. Wenn man natürlich irgendetwas macht, was der Allgemeinheit hilft, zum Beispiel Gewaltprävention oder Leuten helfen kann, die eine Sucht haben und so weiter, dann kann es natürlich genau an der Stelle Sinn machen, Werbung zu schalten. Per se habe ich ein unabhängiges Produkt, ein Produkt, das nichts mit Drogen und Gewalt zu tun hat. Ja, dann könnte man drüber nachdenken, dass es dort Sinn machen könnte, Werbung zu schalten, weil vielleicht auch weniger Wettbewerb drauf ist und dadurch die Preise fallen. Aber will man das? Keine Ahnung. Also hat man ein Produkt, das eine gewaltbereite oder gewaltverherrlichende Zielgruppe interessiert, dann würde ich mir ein bisschen Gedanken über meine Produkte machen. Tatsächlich finde ich das gut, wenn meine Produkte nicht mit diesen Themen zu tun haben. Da gibt es ja noch ein paar andere Themen, wo man wahrscheinlich drüber diskutieren kann. Sehe ich das als Chance? Mag sein, ich halte davon nicht so viel. Bin aber auch jemand, der selbst sagt, der OMT ist politisch neutral. Wir versuchen uns nicht auf irgendeine Seite zu stellen. Natürlich hat jeder seine Werte, jeder seine Meinung. Die habe auch ich. Und es gibt auch bestimmt ein paar Meinungen in ein paar Themen, die ein paar Leuten nicht gefallen würden. In meiner Funktion als Geschäftsführer vom OMT möchte ich aber, wie gesagt, politisch und in vielen Themen wie Religion und an anderen Themen neutral bleiben. Und dementsprechend habe ich mir auch irgendwie die Werte angeeignet, dass ich sage, ich möchte mit Gewalt, Drogen, Politik, also ich will schon privat was mit Politik zu tun haben, aber nicht beruflich. Und ich würde diese Flächen auch nicht nutzen, um irgendwie für den OMT Werbung zu machen und kann mir auch irgendwie gerade nicht vorstellen, welches Produkt man hier nehmen sollte. Nochmal, bei Themen um Leuten, die Probleme damit haben, irgendwie zu catchen, ja, keine Ahnung, ich helfe Leuten, die Gewalt erlebt haben und die dann sowas sehen, okay, ja, dann kann ich Werbung schalten. Aber ansonsten, ja, ist es eine Chance. Ich finde das, ich weiß nicht, ob die Brands Angst davor haben. Ich glaube, dass die Brands das nicht wollen, weil sie, Angst ist das falsche Wort, dass sie einfach nicht damit verbunden werden wollen. Muss man keine Angst davor haben und dann ist es auch in Ordnung. Ich finde es gut, dass man diese Einstellungsmöglichkeit hat. Und ja, ich finde es auch gut, wenn man sie nutzt.
Der CEO von Duolingo hat gesagt, dass er Vertragsbedienstete mit künstlicher Intelligenz ersetzen möchte. Das kommt ungefähr einen Monat, nachdem der CEO von Klarna Sinneswandel gemacht hat und wieder Menschen einstellen möchte. Wie siehst du die Versuche, Menschen mit KI zu ersetzen und wo kannst du dir das schon vorstellen?
Leute, wir sind im Zeitalter der KI angekommen. Wir sind noch ganz am Anfang. Das wird noch dauern. Das wird noch 5, 10, 15 Jahre dauern und da wird sich so massiv viel verändern, weil das, was wir jetzt erleben, ist schon geil und kann viele, viele Prozesse deutlich effizienter gestalten. Aber ich glaube, dass wir noch nicht mal im Ansatz eine Vorstellung haben, wo das Ganze noch hinführen kann. Ich glaube das tatsächlich nicht. Also ich glaube das tatsächlich, dass wir das noch nicht überblicken können. Dass Mitarbeiter dadurch ersetzt werden, also zumindest die Tätigkeiten der Mitarbeiter. Und ich glaube, dass Mitarbeiter, deren Tätigkeiten davon beeinflusst werden, schnell in den Driver's Seat müssen. Also sie müssen mit KI umgehen können. Dann gibt es auch gar keine Diskussion, ob diese Leute gehen müssen. Es geht nicht immer darum, dass Leute ersetzt werden, sondern dass Arbeitskraft effizienter gestaltet wird oder halt umgedacht wird. Und wenn jetzt Klarna sagt, sie wollen wieder Leute einstellen, ich glaube, dann haben sie gemerkt, dass KI noch nicht so weit ist, wirklich ganz intelligent eigene Prozesse aufzubauen und sich so reinzudenken in Themen so komplex wie vielleicht auch der Mensch an der einen oder anderen Stelle, weil gewisse Emotionen dabei sind, und so weiter. Die Diskussion haben wir schon relativ häufig geführt. Ich glaube, dass es immer Menschen geben muss, die irgendwie darauf Einfluss nehmen, damit es gut wird. Ich glaube aber auch, dass KI so geil ist, dass man viele Dinge ersetzen kann und effizienter gestalten kann. Und jetzt bringen wir es nochmal auf den Punkt. Das ist doch schon gang und gäbe. Wahrscheinlich hätte der OMT schon einen oder zwei weitere Programmierer eingestellt, wenn die aktuellen Programmierressourcen, damit meine ich jetzt Personen, soll nicht abwertend gemeint sein, nicht schon mit KI arbeiten würden und mein Programmierer, der hier einen Raum weiter sitzt, in der Regel, heute nicht, aber der sagt mir selbst, dass er durch KI viel effizienter geworden ist, schneller Fehler findet und einfach die doppelte oder dreifache Menge an Programmierung und Code produzieren kann, weil ihm verschiedenste KI-Tools helfen. Und das, ich glaube, jeder, der das heute noch nicht nutzt, der hängt echt hinten dran und sollte sich Gedanken machen, ob er auf Dauer wettbewerbsfähig ist. Das hat dann nicht unbedingt was mit Ersetzen zu tun, sondern mit Produktivitätssteigerungen und ja, vielleicht auch Geschäftsmodelle zu ändern, beziehungsweise Preismodelle zu ändern, weil man günstiger produzieren kann und so weiter und so fort. Also gibt es ganz, ganz viele Implikationen, die wir gefühlt auch schon an allen Ecken und Enden diskutieren. Habe ich konkrete Beispiele dafür? Ja, Programmierung habe ich eben schon erwähnt, Contentproduktion und vor allem das ganze Thema Validierung. Also Fehler finden, Fehler schneller finden, Kreativität. Ja, ich habe gerade gestern zu einem Kollegen gesagt, hey, lass mal überlegen, zu diesen Titeln Videos, oder wir haben zu diesen Titeln Videos, die interessantesten Titel nehmen wir, bauen die Videos in kleine Snippets und benutze mal ChatGPT, um die Titel attraktiver zu gestalten. Ich brauche dann vielleicht den Copywriter an der Stelle nicht. Das heißt aber nicht, dass Copywriter nicht mehr gebraucht werden, sondern die sich halt mit ihrer Vorgehensweise, mit ihrer strategischen Ausrichtung auch effizienter aufstellen, weil sie dann vielleicht KI einsetzen. Mit einem anderen Basiswissen, mit einer anderen Ausgangsposition. Denkt doch nicht immer darüber nach, was alles ersetzt werden kann, sondern überlegt doch mal, vielleicht braucht ihr nicht weiteres Personal oder ihr könnt effizienter werden. Und Leute, das ist nicht neu. Ich beschäftige mich seit mittlerweile 7 Jahren mit Marketing-Automation, automatisierte E-Mail-Workflows, interessensbasierte, verhaltensbasierte E-Mail-Workflows. Das habe ich früher teilweise, das ging ja gar nicht komplett, aber teilweise manuell gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, die Menge an E-Mails, die am Tag in meinem Namen versendet werden über unsere Plattform, müsste jemand manuell verschicken. Da bräuchte ich 2 oder 3 Leute mehr und wahrscheinlich würde sich das auch lohnen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sollten uns nicht darüber Gedanken oder nicht so viel Gedanken darüber machen, was wir ersetzen oder wen wir ersetzen. Was schon? Was wir ersetzen, darüber sollten wir uns Gedanken machen, aber nicht wen. Und vielleicht auch wen, aber ohne diese Person vielleicht vor die Tür zu setzen, sondern überlegen, kann man die Person dann anders nutzen, und um noch effizienter zu werden. Ja. Wer natürlich Kosten reduzieren will und das Thema Nummer 1 ist, ja, okay, das geht meiner Meinung nach schon. Und klar, kann es auch für Duolingo Sinn machen. Es kann aber auch für jede andere Firma Sinn machen.
Ja, richtig spannend. Werbung auf Webseiten gibt es schon seit den 90ern. Aber nachdem die Internetbubble am Anfang der Jahrtausendwende geplatzt ist, scheint es immer schwieriger geworden zu sein, eine Webseite zu finanzieren. Wir verbringen mehr Zeit im Internet, aber es scheint sich immer weniger für Menschen zu lohnen. Wie siehst du die Entwicklung des Internets und die Konsolidierung auf ein paar Social-Media-Webseiten und weg von eigenen Webseiten?
Okay, die Frage, da fehlt mir ein bisschen Kontext. Ich versuche mir selbst herzuleiten und ich hoffe, ich gehe in die richtige Richtung. Also, natürlich konnte man früher mit Werbung, Google AdSense und Co. vielleicht Webseiten refinanzieren. Ich kenne ehrlich gesagt nicht so viele Seiten, die das geschafft haben, aber ja, man hat darüber einen gewissen Obolus. Also was heißt denn refinanzieren? Refinanzieren, nur die Kosten von Server und Co. rauszukriegen, ja, da kenne ich sehr viele Seiten, die das geschafft haben und auch heute schaffen. Die Arbeitszeit auch zu refinanzieren, die man da reinsteckt, da wird es dann schon ein bisschen problematischer. Dass die Werbepreise seit dem Eintritt von Facebook oder damals Wer kennt wen, einige von euch kennen es vielleicht nochmal, das Portal gibt es nicht mehr, dass in dieser Zeit, so roundabout 2008, 2009, die Werbepreise unglaublich gefallen sind, weil einfach viel zu viel Angebot im Markt war. Also es waren zu viele Impressions, Klicks, wie auch immer, im Markt. Das ist ja jetzt nichts Neues. Und reine refinanzierte Geschäftsmodelle, die gibt es. Persönlich kenne ich jetzt 2, 3. Habe ich gerade vor kurzem wieder mit jemandem drüber gesprochen. Das kann schon funktionieren, also so TKP-Basis und so weiter und so fort. Und wir sehen ja auch die Banner da draußen. Und es gibt ja auch die verschiedensten Netzwerke, die genau diese Banner, also Affiliate-Netzwerke und so weiter. Und man muss sich natürlich überlegen, was bedeutet denn Refinanzierung? Und wir haben noch ganz viele geschäftliche Webseiten da draußen, die sich problemlos refinanzieren, aber mit anderen Geschäftsmodellen. Was ist denn dein Geschäftsmodell dahinter? Und der OMT refinanziert sich ja auch über seine Webseite, indem wir SEO machen, guten Content liefern, Leute sich bei uns bei den Webinaren anmelden und wir dann theoretisch mit den Webinaren auch unser Geld verdienen. Das ist aber nur eine von ganz vielen Vorgehensweisen, vielen Möglichkeiten. Ich finde die Frage gerade nicht so cool. Also, boah, ich will die Frage nicht abwerten, weil ich freue mich, dass Teilnehmer hier Fragen stellen. Aber wenn ich dann lese, wie siehst du die Entwicklung des Internets und die Konsolidierung auf ein paar Social-Media-Webseiten und weg von eigenen Webseiten? Das sehe ich gar nicht. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, geht weg von den Social-Medias dieser Welt und nutzt eigene Webseiten. Ja, es gibt die Influencer da draußen, die dann theoretisch, die verdienen ihr Geld mit TikTok, die verdienen ihr Geld mit welcher Social Media, YouTube, was auch immer, Social Media Plattform, die es überhaupt gibt, die es da draußen gibt. Aber die Abhängigkeit ist groß. Und wir haben eben gerade in einer anderen Frage darüber geredet, dass Pinterest irgendwelche Accounts auf einmal wahllos löscht oder blockiert. Und genau das kann euch immer wieder passieren, wenn ihr angewiesen seid auf Drittanbieter. Was macht ihr denn, wenn TikTok auf einmal die Reichweite reduziert? Und das ist auf Facebook passiert, das ist auf LinkedIn passiert, das ist vielleicht auch schon auf TikTok passiert, nur es ging vielleicht an mir vorbei. Aber es wird irgendwann kommen. Je mehr Leute auf die Plattform kommen, desto mehr muss der Algorithmus schauen, wem was ausgespielt wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hätte gefühlt gesagt, die Refinanzierung eines Geschäfts oder der Arbeitskraft, um ein Geschäftsmodell umzusetzen, muss natürlich da sein. Und wenn es nur rein werbefinanzierte Projekte sind, dann ist es, glaube ich, deutlich schwieriger geworden, weil die Werbepreise, TKP-Preise meiner Meinung nach in allen Bereichen, aber in dem einen mehr, in dem anderen weniger, gefallen sind, aber schon vor Jahren. Und ich glaube, ich kenne auch kaum noch Projekte und ich höre das auch sehr selten, dass irgendwelche Projekte von Google AdSense refinanziert werden oder sowas. Also ja, gibt es bestimmt, aber höre ich sehr selten. Deswegen überlegt euch ein gutes Produkt, baut Content dafür, baut eine Webseite dafür und dann ist auch, glaube ich, eine Refinanzierung auch heute überhaupt kein Problem.
Ja, sehr spannend. Apple plant im nächsten Jahr eine Brille mit KI auf den Markt zu bringen. Kannst du dir vorstellen, dass es dafür einen Markt gibt oder sind Smart Glasses ein Geldgrab für riesige Unternehmen?
Ich habe davon schon vor relativ lange gehört, dass Apple das vorhat. Aber Meta macht das doch mit Ray-Ban auch schon. Ich habe irgendwie in Erinnerung, ich habe jetzt nicht recherchiert vor der Beantwortung dieser Frage, aber dass die Apple-Brille auch extrem teuer wäre. Ob das ein Geldgrab für riesige Unternehmen wird? Nein, glaube ich nicht. Ich persönlich glaube, dass es eine coole Entwicklung ist und ich sehe mich schon irgendwann in 10, 20 Jahren und ich hoffe, ich erlebe das, wie ich eine Kontaktlinse im Auge habe, die dann mir im Computer, die mir sofort Computer aufs Auge spielt, die mir sofort alle Informationen gibt. Ich laufe irgendwie durch die Stadt und kann Google Maps aktivieren und kriege das auf die Brille oder auf die Kontaktlinse gespielt, damit ich den Weg vor mir sehe. Das kenne ich aus Filmen von früher. Ich finde das auch cool. Ich hoffe, das kommt. Wird das ein Geldgrab? Ich glaube nicht. Warum nicht? Vielleicht refinanziert sich das nicht direkt. Aber was für Daten gesammelt werden und diese Daten wieder indirekt für Werbung und Co. genutzt werden oder um neue Produkte zu platzieren. Stellt euch mal vor, Apple läuft mit den Leuten durch die Straße und kriegt alle Bewegungsdaten, bekommt Informationen zu allem, was ich sehe. Eine unglaubliche Datenschier, die Datenmenge, die da produziert wird, die Apple natürlich wieder nutzen kann, um konkret Produkte auszuspielen und so weiter. Ich glaube, dass diese Firmen Geld mit Dingen verdienen, die wir teilweise gar nicht wissen. Ja, also, keine Ahnung, wie verdient denn Google mit Google Maps Geld? Und da gibt es unterschiedlichste Modelle, aber keins kann wahrscheinlich von jemandem, der jetzt gerade zuhört, aufgezählt werden. Ich glaube auch nicht, dass das ein Riesengeldbringer ist. Also nicht falsch verstehen, Google verdient seinen Hauptteil mit Ads. Aber zu wissen, wer wo ist, hilft mir natürlich auch, lokale Werbung auszuspielen. Ich glaube, dass das kein Massengrab wird. Man könnte ja heute sagen, warum ist denn Google Chrome, ich meine, das ist ein Riesenaufwand, der dahinter steckt, so einen Browser zu bauen und so weiter, ist komplett kostenlos. Google verdient direkt kein Geld damit. Aber Google sammelt unglaublich viele Bewegungsdaten von Leuten im Internet, kann dadurch die Rankings verbessern, also sammelt Nutzerdaten, um seine Rankings besser auszuspielen. Und meiner Meinung nach ist der Chrome-Browser die absolute Geheimwaffe von Google. Also ist das Tool überhaupt, was Google nutzt, um sein eigenes Produkt zu verbessern. Und je besser das Produkt von Google, desto mehr wird es genutzt und desto mehr Werbung können sie verkaufen und verdienen indirekt damit Geld. Ich glaube, es ist total sinnvoll, in dieses KI-Thema, vor allem wenn es um Brillen geht, einzusteigen. Meta macht das schon. Ich habe gerade auf der Demexco so eine Brille mal das erste Mal angehabt und ich kann mich an, Grüße gehen raus an den Thomas Bessmer, der mir schon letztes Jahr beim OMT gesagt hat, wie geil diese Brillen sind. Und für mich ist das kein Geldgrab. Ich glaube, dass das sehr relevant wird und ich glaube, dass die jeweiligen Player sehr, sehr viel Daten damit sammeln können, die sie irgendwie auch monetarisiert kriegen oder indem sie dann mit den Daten ihre bestehenden Produkte einfach noch weiter verbessern können.
184 Millionen Passwörter wurden vor kurzem von Facebook, Microsoft, Google und anderen Seiten gestohlen. Vertrauen wir dem Internet zu sehr mit unseren persönlichen Informationen und Daten?
Ich habe das gar nicht mitbekommen, aber gefühlt höre ich das alle 2 Jahre, dass irgendwelche Passwörter geklaut werden oder irgendwelche Datenlecks da sind und so weiter. Das wird immer und immer wieder passieren. Da draußen ist eine Menge kriminelle Energie unterwegs und ich glaube, wir werden uns davor nicht komplett schützen können. Wer bestimmte Seiten hacken und Daten klauen will, ich glaube, das wird immer und immer wieder passieren. Es wird immer irgendwelche Sicherheitslücken geben und damit müssen wir uns einfach anfreunden, dass diese Internetkriminalität seine Daseinsberechtigung hat, aber dass es einfach vorhanden ist. Sollte ich meine persönlichen Daten besser schützen? Ja, natürlich. 100%. Ich habe für mich selbst entschieden, vor knapp 2 Jahren weniger privat im Internet unterwegs zu sein und es eher beruflich zu nutzen. Was bedeutet das? Familie außen vor lassen in Social Media, privat selbst weniger zu posten. Wenn jemand mein Facebook-Konto oder mein Instagram-Konto hackt, was würde dann passieren? Mich stört gar nicht so das, was sie da finden und welche Daten sie dann ziehen können, sondern mich stört es eher, dass dann in meinem Namen schlechte Dinge passieren oder angestoßen werden können, dass in meinem Namen irgendwelche Leute angeschrieben werden und versuchen, Leute zu betrügen, zu irgendwas zu animieren, der Vertrauensvorschuss meiner Person vielleicht dann damit reingeht. Also da gibt's ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten und das geht ja viel, viel weiter. Wenn ich jetzt über so Dinge nachdenke, ich habe ein Bild von meinem Kind im Internet, irgendjemand klaut sich das Bild, baut daraus ein Avatar, nimmt vielleicht, weil wir irgendwie eine Videoaufnahme mit dem Ton meines Kindes haben, baut die Stimme nach und ruft dann bei alten Leuten an oder vielleicht sogar bei Verwandten und fragt dann nach Geld im Namen des Kindes. Das würde der eine oder andere vielleicht machen und dann wird Geld überwiesen und so passiert eine Menge Scheiße. Und ich glaube, dass theoretisch durch das Thema KI und Co. da echt die Tür aufgemacht wird, deutlich mehr dieser kriminellen Energie zu nutzen, auszuführen, davon zu profitieren. Deswegen bin ich sehr vorsichtig, was persönliche Daten und so angeht. Aber ich war nicht immer so vorsichtig und wahrscheinlich gibt es schon ganz viel von mir da draußen, was man nutzen könnte. Ich glaube, dass auch viele Menschen unbewusst ganz viele Dinge abgeben, einfach nur indem sie das Internet nutzen und so weiter. Haben wir eben schon eine andere Frage gehabt, Bewegungsdaten, wie kann man das nutzen? Zählt das als private Daten? Ja, natürlich zählt das als private Daten. Es gibt eine DSGVO, manchmal verfluche ich sie, manchmal finde ich sie gut. Ich glaube, wir können uns davor nicht mehr retten, dass automatisch auch relativ private Daten ins Netz gespült werden von uns. Aber wenn ich es bewusst noch beeinflussen kann, glaube ich, sollten wir so wenig wie möglich nach draußen geben. Aber das ist jedermanns Entscheidung und der eine oder andere möchte das, dem einen oder anderen ist das egal. Ich persönlich versuche es für mich zu reduzieren, was in meiner Position und in der massiven Nutzung, die ich auch allein beruflich mit dem Internet habe, relativ schwierig ist. Da muss jeder seinen Weg finden. Und ich glaube auch, dass diese großen Plattformen schon versuchen, alles Mögliche zu tun, damit diese Daten einigermaßen sicher sind. Aber das ist in der Masse, glaube ich, einfach gar nicht möglich.
Du benutzt Large Language Models in deinem Unternehmen. Wie behandelst du das Thema KI und Hausaufgaben mit deinen Kindern? Und hast du schon mit deinen LehrerInnen deiner Kinder über das Thema gesprochen?
Ich finde es ganz spannend, wie die Kinder damit schon umgehen. Also meine große Tochter, die lässt sich schon vorarbeiten, bestimmte Inhalte, die sie lernen muss, zusammenfassen auf wesentliche Punkte und lernt die dann und hat damit echt Erfolg. Ich finde das total spannend, dass die Kinder von heute ohne Berührungsangst mit diesen Themen umgehen. Aber ja, wir müssen natürlich auch darauf achten, dass sie richtig nutzen. Nicht in Form von die direkte Anwendung und den Benefit der Anwendung, sondern dass sie sie nicht nutzen und sich angreifbar machen, wie in der Frage davor, dass man vielleicht irgendwelche private Daten bei ChatGPT und Co. eingibt. Zum Beispiel fördere das sogar, dass meine Kinder damit umgehen, wobei ich da momentan mich auf ein Kind beschränke, die anderen beiden haben noch nicht so viel Berührung damit, aber das geht schon damit los, dass wir ein Spiel zu Hause haben, ein Brettspiel, das auf einer anderen Sprache ist und dass sie, weil sie die Sprache nicht können, mit ChatGPT sich das teilweise übersetzen und trotzdem spielen wollen. Das ist vielleicht ein besonderer Anwendungsfall, aber ist, glaube ich, sehr sinnvoll, dass wir unsere Kinder vor ein paar Dingen beschützen, zum Beispiel zu viel Social-Media-Nutzung und so weiter. Aber zum Thema KI, sie damit in Berührung zu bringen und dann vielleicht auch nicht zu sehr reglementieren, halte ich für gut, dosiert. Aber ich persönlich finde es cool, wenn sie das nutzen. Manchmal denke ich mir so krass, wie einfach die damit umgehen und mir es manchmal so schwerfällt, aber sie müssen damit aufwachsen, sie werden damit aufwachsen, sie werden wahrscheinlich relativ selbstständig darin werden und ich glaube, es ist sogar eher zu fördern, dass sie gut darin werden in der Nutzung, weil es ist halt die Zukunft. KI ist gekommen, um zu bleiben und es wird noch uns in den nächsten 10, 15 Jahren Dinge erwarten, mit denen wir heute noch gar nicht rechnen, habe ich vorhin schon mal gesagt. Und ich glaube, dass wir Kinder stärken sollten, sich mit dieser Technologie auseinandersetzen. Das ist meine Meinung.
Alles klar. Discord und Substack behaupten, dass Nischgruppen statt große Viralität die Zukunft von Plattformmedien sein wird. Ist das nicht schon lange so und hat sich wirklich etwas in den letzten 10 Jahren verändert?
Ich glaube, dass man da schon sehr lange drauf schauen sollte und Nischengruppen sind effektiv. Jetzt reden wir hier von Discord zum Beispiel. Ich finde zum Beispiel WhatsApp ist da extrem ein extrem gutes Beispiel. Überlegt doch mal selbst, in wie vielen Gruppen ihr seid und wie ihr euch von diesen Gruppen beeinflussen lasst. Also gar nicht negativ gemeint, sondern wie man in diesen Gruppen vielleicht auch nach Tipps fragt und so weiter. Ich glaube, das ist total sinnvoll. Ich kann mich an eine Online-Marketing-Rockstars-Veranstaltung, ich meine zu 16 oder sowas, zu 15, zu 16, zu 17 erinnern, wo einer der ersten Mitarbeiter von Facebook auf der Hauptbühne stand und der damals gesagt hat, weil er nach Tipps gefragt wurde und er natürlich nicht viel preisgeben konnte und wollte, aber eine gute Sache hat er am Ende gesagt, nutzt Gruppen. Facebook wird zu groß. Facebook wird natürlich auch die Reichweite deutlich reduzieren, wird sich aber mehr auf Gruppen fokussieren und denen auch eine gewisse Sichtbarkeit geben. Das macht total Sinn, sich in regionale, interessensbasierte oder was auch immer Gruppen zu bewegen. Mich wundert es auch, dass zum Beispiel LinkedIn-Gruppen überhaupt, also es gibt ja LinkedIn-Gruppen, aber unglaublich wenig Sichtbarkeit gibt. Und dass es auch keine anderen Plattformen gibt, die solche Gruppen pushen, außer WhatsApp. Und da nehmen die Leute das wahrscheinlich gar nicht so als Gruppen wahr, also als typische Social Media. Für mich ist das nicht neu, für mich ist das sogar wesentlich, in Gruppen zu denken. Und da geht es mehr um Klasse statt Masse in meinen Augen. Lieber weniger Leute da drin, aber dafür ein höherer Austausch basiert auf das jeweilige Thema. Nein, ich empfinde das nicht als neu. Und ich glaube, Communities aufzubauen sind für jede Brand ein Katalysator. Plus, ich glaube tatsächlich, dass auch die Stabilität eines Geschäftsmodells durch Communities massiv verbessert werden kann. Und genauso, egal ob privat oder als Job, sich in solchen Nischengruppen zu betätigen, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube tatsächlich, dass das in Zukunft wesentlich ist, aber auch nicht erst in Zukunft, eigentlich schon seit ein paar Jahren so ist. Und deswegen, für mich ist das jetzt eher so, wie es hier auch der Fragesteller gesagt hat,
Das ist schon meiner Meinung nach lange so. Aber klar, immer mal wieder in den Kopf der Leute zurückrufen. Guckt euch mal an, wie Reddit funktioniert. Das geht doch genau in diese Richtung. Und ich glaube, dass Reddit weltweit am Kommen ist. Ich glaube auch, dass in Deutschland immer mehr Einzug erhält und dass da noch ganz viel geht. Und das finde ich total spannend, dass es wieder Plattformen gibt, die interessensbasierte beziehungsweise regionale oder was auch immer basierte Gruppenaustauschmöglichkeiten bieten.
Zuletzt vielleicht noch eine spannende Frage, und zwar eine Corona-Frage. Und zwar, sie lautet, die Corona-Pandemie hat den globalen Markt verändert. Hast du das auch in der Online-Marketing-Welt verfolgen können? Hatten Videos plötzlich mehr Aufrufe oder Engagement? Hast du Leute auf LinkedIn posten gesehen, die sonst nie davor etwas geschrieben haben?
Wow, es gibt noch Corona-Fragen. Das haben wir doch eigentlich jetzt hinter uns gelassen, habe ich so eigentlich das Gefühl. Aber natürlich hat Corona massiv verändert. Und das ist doch im Online-Marketing ganz klar zu sehen. Videotelefonie, das war vorher überhaupt kein Thema. Naja, wir nutzen es extrem. Und ich weiß gar nicht, ob ich mein normales Telefon, also ich nehme es kaum in die Hand, sondern wenn ich, also berufliche Termine, machen wir fast alles per Videotelefonie. Und ich finde das total cool. Ansonsten, wie merken wir das? Ja, Marketingagenturen hatten einen guten Zulauf, weil Geschäftsmodelle, die nur offline funktioniert haben, online gedacht werden müssen. Wir merken schon, dass es an ganz vielen Stellen sich auch wieder zurückdreht. Ich kann da von uns selbst reden. Wir haben auf einmal Events nur noch online stattfinden lassen. Es gibt natürlich immer noch Webinare, die gab es aber auch vorher schon. Wir machen immer noch Online-Konferenzen und die funktionieren sehr, sehr gut. Aber der Zulauf bei Offline-Konferenzen oder der Bedarf am Offline-Socializing, also wieder zusammenkommen, Networking, ist viel größer wieder geworden. Es kommt zurück, die Leute wollen in Austausch gehen, die wollen irgendwo hinfahren. Und ja, es gibt bestimmt immer noch ein paar, die komplett darauf verzichten wollen und nur online stattfinden. Aber der Mensch will Kontakt mit anderen Menschen haben und da reicht der Online-Kontakt nicht. Also bei Events merkt man ganz krass, dass es wieder zurückkommt, aber dass auch die Daseinsberechtigungen für bestimmte Formate online geblieben sind. Ich glaube, dass wir insgesamt durchschnittlich durch Corona gelernt haben, online mehr zu konsumieren und dass das zwar wieder weniger geworden ist wie in dieser Zeit, aber insgesamt auf einem höheren Stand ist als vor Corona. Ich habe dazu keine Zahlen, ist nur eine Vermutung und jetzt gehe ich vielleicht auch ein bisschen zu viel von mir selbst aus, aber in meinen Augen liegt das sehr auf der Hand, dass das so ist. Ich glaube auch, dass Dienstleister gelernt haben, mehr Werbung durch Online-Marketing oder Online-Maßnahmen, zum Beispiel LinkedIn und Co., für sich selbst zu machen. Das genau jetzt zu beziffern oder genau darauf zurückzuführen, auf Corona, oder ist es darauf zurückzuführen, dass jetzt einfach diese Möglichkeiten da sind und weiterentwickelt werden, das ist ein bisschen schwierig. Corona hat einen mega Einfluss auf uns gehabt, positiv wie negativ. Die negativen Momente sind bei den meisten Menschen hoffentlich vorbei. Es gibt bestimmt auch Menschen da draußen, die immer noch an Folgeschäden, egal persönlicher Natur oder betrieblicher Natur, zu knabbern haben. Ich glaube, dass die Rezession, an der wir alle wahrscheinlich knabbern, die irgendwie E-Commerce betreiben und so weiter, eine Folge der Corona-Pandemie ist oder zum Teil zumindest. Und deswegen würde ich sagen, der Einfluss auf das Verhalten der Menschen da draußen war enorm und ist bis heute ganz klar spürbar. Vielleicht kann der eine oder andere es nicht mehr darauf zurückführen, aber wenn man sich die weltpolitische Situation anschaut und mal schaut, was für Trigger da in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass das entstanden ist, ist Corona natürlich einer der wichtigsten. Und auch wenn wir das aus dem Kopf ein bisschen wegziehen mittlerweile oder vergessen haben, aber natürlich ist es noch allgegenwärtig. Dass wir jetzt selbst vielleicht keine Masken mehr tragen und andauernd drüber reden, heißt ja nicht, dass wir nicht mit den Konsequenzen leben, die dadurch entstanden sind, auch wenn wir sie mittlerweile als für normal empfinden. Und zum Abschluss der heutigen Folge muss ich nochmal den OMT-Agenturfinder ansprechen. Ich habe ihn eben in der Folge schon kurz erwähnt. Seid ihr auf der Suche nach einer Agentur? Habt ihr gerade irgendwie Probleme? Wollt ihr eine Agentur wechseln? Wir arbeiten mit über 700 Agenturen zusammen. Wir haben Bewertungen über viele Jahre gesammelt. Wenn ihr eine Agentur sucht, mit uns findet ihr die richtige. Also, wenn ihr Bock drauf habt, es kostet euch keinen Euro. Kommt auf uns zu. Wir evaluieren mit euch, was für eine Agentur die richtige wäre. Und ja, dann gehen wir zusammen auf die Suche. Wir würden uns freuen, euch helfen zu können. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis dann, euer Mario.